Schreibgespräche, zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katharina Gulaikow.
Ich kann auf jeden Fall sagen, das wird eins der bequemsten Gespräche, die ich jemals hatte, denn ich sitze auf einem, was ist es, grün?
Ja, so mintgrün.
Ja. Mintgrün, unwahrscheinlich bequem Sofa. Ein Tee dazu. Ich bin zu Gast bei Lubna Kadai. Schön, dass ich bei dir sein darf. Moin.
Hallo, schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Danke, dass du gekommen bist.
Sehr gerne, weil ich liebe es ja, und jetzt starten wir wieder neu rein, mit Menschen über ihr Schreiben und ihre Inspiration zu sprechen. Was bedeutet dir das Schreiben?
Ja, eigentlich sollte es eine einfache Frage sein, aber es ist eigentlich eine schwierigere, finde ich. Schreiben gibt mir sehr viel Kraft tatsächlich. Also lange Zeit war es irgendwie früher so eine Strategie, um nicht verrückt zu werden, in Anführungszeichen. Klingt so ein bisschen dramatisch. Und mittlerweile ist es eher so empowernd. Ich glaube, Schreiben ist für mich so ein Gefühle sortieren, Gedanken sortieren und sichtbar zu werden mit dem, was eigentlich wofür ich jahrelang keine Worte gefunden habe.
Dann steige ich doch ins Drama ein, das ist so eine Steilvorlage, da muss ich natürlich rein. Nicht verrückt zu werden klingt natürlich heftig, aber du hast auch schon einiges in deinem Leben durch, mit 2 Jahren mit deinen Eltern aus dem Libanon nach Deutschland gekommen, in und um Bremen groß geworden und zu Hause Bremerin durch und durch, wie ich schon festgestellt habe, aber so einfach scheint es gar nicht gewesen zu sein, der ganze Weg.
Nee, nicht einfach, beschreibt es schon ganz, ganz gut. Wir sind sehr viel umgezogen und ich glaube, das gehört ein bisschen auch zu meiner Geschichte, also nicht nur zu diesem aus dem Libanon kommen, sondern auch hier in Deutschland irgendwie. Das ist eigentlich ständig so eine Suche gewesen, so eine Suche, ja, nach Identität, Akzeptanz, Zugehörigkeit, und dieses Umziehen war halt auch oft dadurch geschuldet, in Anführungszeichen, dass mein Vater halt oft den Job gewechselt hat. Und sich damit dann so zu arrangieren und ja mitzugehen sozusagen. Genau, und dann war ich ja ein paar Jahre lang im Libanon mit 18, bin dann wieder hergekommen, habe dann studiert.
Ich gehe auf das, um nicht verrückt zu werden, nochmal ein, weil ich das gerade sehr spannend fand. Wann hast du denn angefangen, deine Gedanken aufzuschreiben, um dieses Klarkommen irgendwie hinzukriegen?
Ich habe schon früh, also sehr früh in der Grundschule irgendwie schon so Sachen aufgeschrieben, aber das war dann so Gedichte und keine Ahnung, sowas. Und ich glaube, ich hatte ein strenges Elternhaus und da habe ich dann angefangen, tatsächlich Sachen aufzuschreiben mit, weiß ich gar nicht, 13, 14 ungefähr, bisschen früher, bisschen später, so ungefähr, um ja auch so einen Realitätscheck zu haben, ja, vielleicht deswegen auch. Genau. Und irgendwie war dieses Verrücktwerden, also nicht nur durch diese familiäre Situation oder diese Strenge zu Hause, es war auch so ein bisschen mit dieser Suche, weil außerhalb war es ganz anders. So man will ja auch in seinem Umfeld irgendwie klarkommen und das verstehen, und das ist irgendwie, jahrelang war es nur so eine Anpassung, um nicht aufzufallen, und gleichzeitig weiß man gar nicht, wer man selber ist. Klingt das logisch?
Das klingt nach einer total krassen Identitätssuche und nach der Suche nach einem Zuhause, ne? Also wirklich der Verortung, wo gehöre ich hin? Nehmen wir es doch, um aufs Schreiben zu kommen. Wie helfen Worte da dir? Also nur das Aufschreiben, oder ist ein Verarbeitungsprozess dadurch in Gang getreten?
Das Aufschreiben hilft, aber auch eine Verarbeitung. Ich arbeite ganz, ganz viel, also ich verändere viel in den Texten, um genau das zu, also ich schreib das noch, mach das noch mit Hand und streiche so viel durch, um an dieses genau, exakt dieses Gefühl zu kommen. Und manchmal weiß ich selber nicht, was ich fühle. Und dann durch dieses immer wieder neu schreiben und verändern und laut vorlesen und wieder verändern, wird es für mich dann auch klarer, wird es für mich irgendwie deutlicher, was eigentlich gerade Sache ist. Und das kann sehr heilend sein.
Jetzt war da also die Teenager-Lubna, die angefangen hat zu schreiben und zu gucken, okay, was bringt es mir? Wie ist daraus entstanden, okay, ich will mehr schreiben und das auch öffentlich machen? Denn du hast ja gerade online einige Texte publiziert. Du bist in Buchveröffentlichungen mit drin, mit Texten von dir. Wann ist dieser Schritt passiert?
Ja, ich glaube, ich weiß immer noch gar nicht, wann. Also der ist vor ein paar Jahren jetzt passiert, vor so 2, 3, 4 Jahren, genau. Aber ich habe immer noch nicht so dieses Gefühl, ich finde es immer noch krass, dass der Schritt, dass dieser Schritt gekommen ist, weil ich mir das immer irgendwie so gewünscht habe und nie gedacht hätte, dass das wirklich mal wahr wird. Und es war irgendwie mehr durch Zufall. Also durch mein Studium habe ich mich dann irgendwie, also sehr viel rassismuskritisch und dann irgendwie auch zu hören, ja, ey, deine Texte, die sind schon gut. Lies die doch mal vor oder wir veröffentlichen jetzt mal was. Und das war eher so ein Push, dass ich dann auch irgendwie gedacht habe, okay, ich schicke mal meinen Text irgendwie zu einem Verlag. Und dass es dann wirklich angenommen wird, ist immer noch so ein bisschen wie so ein Traum.
Was war für dich der wichtigste Text, den du bisher geschrieben hast?
Oh, schwierig. Ich glaube, weil jeder Text sehr persönlich ist. Das kann ich gar nicht so sagen. Ich weiß nur, dass wenn ich einen Text das erste Mal lese vor einem Publikum, der sehr privat ist, also dieser Text für Papa, das war sehr schwierig, weil er so einen Einblick in das Leben gibt, in das frühere Leben.
Was verarbeitest du da?
Armut. Und den Vorwurf, es gab lange, lange Zeit für mich so einen Vorwurf, so, hä, warum haben wir denn kein Geld? Wir arbeiten. Und dieser Struggle auch wirklich mit dem Jobcenter und mit diesem System, was ich als Kind nie verstanden habe. Und dann auch zu sehen, mein Vater arbeitet wirklich Tag und Nacht und das reicht irgendwie nicht. Und dann später, also auch ganz lange, dafür Worte zu finden, das hat ganz lange gebraucht. Ja, das verarbeite ich, glaube ich, auch diese Wut und diesen Vorwurf, den man dann hatte. Und dann irgendwie zu merken, ja, ey, das ist ja eigentlich dieses System, was das macht, dieses klassistische System.
Klassismus, Rassismus, Alltagsrassismus sind so Themen, mit denen du dich beschäftigst. Wir haben jetzt schon gesagt, okay, Verarbeitung ist eine Geschichte, warum du schreibst. Ist es aber auch gezielte Systemkritik dabei? Schon, oder?
Ja, doch, auf jeden Fall. Und also meine Texte sind halt einfach sehr wütend. Die meisten sind einfach wütend. Und manchmal denke ich mir, wenn ich dann lese, ich mache mir wirklich jedes Mal Gedanken, wenn ich irgendwo lese, ah, wer sitzt im Publikum? Was bekomme ich denn da zu hören? Wie wird das aufgenommen? Das wird bestimmt anstrengend. Manchmal tut mir das schon beim Lesen leid, weil ich denke, boah, ey, nur vor, dass die Menschen, die da einfach nur sitzen und zuhören. Ja, weil es eine Kritik ist, weil es eine wütende Kritik ist, weil es irgendwie so ein Aufschrei ist. Es ist irgendwie so eine, es ist oft anklagend einfach.
Mit welcher Reaktion?
Also eigentlich mit einer guten Reaktion. Doch, mit einer guten Reaktion. Doch, überwiegend. Also eigentlich, ja, und trotzdem mache ich mir halt oft Gedanken darüber. Ja.
Du hast ja auch in einer Sammlung einen Text beigesteuert, Texte nach Hanau, wo 50 AutorInnen Texte schreiben über ihre Wut, das passt jetzt eigentlich ganz gut, diese weiße Mehrheitsgesellschaft, die einfach nicht hinguckt, die nicht anklagt und die Opfer und die Menschen alleine lässt. Und das ist ja teilweise immer noch so. Ich glaube, da hat sich seitdem schon ein bisschen was getan, aber das kannst du viel besser als ich einschätzen. In so eine Textsammlung mit aufgenommen zu werden, was hat das für dich gemacht? Weil das ja nochmal, ich finde, so eine andere Art der Veröffentlichung, als wenn man online schreibt, egal wie viele Menschen man erreicht, aber einfach so ein Printprodukt zusammen mit anderen Leuten, die gemeinsam die Stimme zu erheben. Wie war das für dich?
Oh, das war, ich kann das gar nicht beschreiben, weil das wirklich, es war so toll, dass man wirklich zu zeigen, dass man mit anderen irgendwo, dass es gedruckt ist, dass ich es in den Händen halten kann, dass es, mir fehlen dazu wirklich manchmal die Worte, einfach das noch so zu beschreiben. Das war halt das erste Werk, was wirklich so printed rauskam.
Gehen wir nochmal auf die Lesung, weil als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, da habe ich durch den Telefonhörer so ein Leuchten in deiner Stimme gehört, wo du sagst, oh Lesung, das ist noch sowas Besonderes. Du warst beim Litz zum Beispiel, du warst bei Bremen liest mit dabei. Ist es, weil die Reaktionen so da sind oder weil du wirklich deine Babys präsentieren darfst?
Ja, beides tatsächlich, beides irgendwie. Manchmal, ich bin dann immer vorher nervös, ich bin eigentlich immer nervös, bevor ich irgendwas mache. Und wenn ich dann da sitze, dann merke ich, boah, krass, ich kann das lesen und es gibt Menschen, die da zuhören und es gibt Menschen, die dann auch sagen, boah, ey, ist wichtig, dass du das sagst. Vielleicht, weil man selber gar nicht so daran geglaubt hat, dass es wichtig ist, die Stimme zu erheben und dass die Stimme so eine Bedeutung hat und jede einzelne Stimme eine Bedeutung hat, dass man das nochmal so erlebt. Und ich merke danach, also nach jeder Lesung habe ich so eine krass tolle Energie und das ist ganz, ganz toll.
Macht das dann auch wieder was mit deinem Schreibprozess? Also nimmst du die Energie und die Inspiration? Also ist das wie so ein Kreislauf? Nimmst du das mit?
Teilweise ja, auf jeden Fall. Dass ich dann auch nach jeder Lesung denke, boah, ich möchte noch eine Lesung machen und noch irgendwie was machen. Und auf jeden Fall. Und gleichzeitig ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie am laufenden Band irgendwelche Texte schreibe, das dauert, bis so ein Text irgendwie entsteht.
Dann lass uns doch mal auf den Prozess eingehen. Du hast schon verraten, du schreibst mit der Hand. Wir sitzen hier in deinem Wohnzimmer, sprich, du arbeitest am liebsten zu Hause, sonst wären wir jetzt in irgendeinem lauten, zugigen Café oder so. Wie geht es los? Ist da die Inspiration und dann nimmst du ein Stück Papier und los geht's?
Ja, ich wünschte, das wäre so. Nee, es ist meistens irgendwie ein Gedanke oder ein Gefühl, was dann zu dem Thema und das auch das, das ich habe das dann und dann laufe ich damit tagelang rum und dann kommt da halt, das sammelt sich irgendwie und irgendwann habe ich dann so einen Moment, wo ich eine Idee habe, so einen Aufhänger brauche mit so einer, weiß ich nicht, Geschichte oder irgendwas, was ich dann so verbildlichen kann. Teilweise ist es so mit den Texten und dann fange ich an zu schreiben.
Und wie findet das in deinem Alltag Platz? Du hast ja auch noch einen, wir sagen mal Lohn und Brot oder Geldjob hier im Podcast, ist ja meistens so, dass man noch irgendwas parallel macht. Du bist Erziehungswissenschaftlerin, hast schon auf deinen Job hingewiesen, Leiterin einer Jugendhilfeeinrichtung für Menschen mit Fluchterfahrung, kümmerst dich um Mädchen, die Gewalt erfahren haben unter anderem. Wie bringst du das mit so einer verantwortungsvollen Aufgabe, das Schreiben in deinem Alltag rein? Also wie findet es da Platz?
Ja, das sucht sich den Platz irgendwie. Also das kommt und manchmal bin ich dann wirklich, also morgens oder abends, dass ich dann irgendwie schreibe und manchmal bin ich dann wirklich bis in die Nacht noch an diesem Text und an diesem Wort und an diesem Satz. Aber das macht mir dann auch Spaß. Also das ist dann wirklich so nochmal eine andere Erfüllung. Die Lohnarbeit ist erfüllt auch, aber das Schreiben ist dann nochmal, wenn ich genau dieses Gefühl beschrieben habe, das ist richtig erfüllend, ja.
Was ist dein Plan, wenn du in so einer Wunschwelt wärst und sagen könntest, ab morgen mache ich es genauso, ohne externe Faktoren, was würdest du dann machen?
Boah, in meiner Wunschwelt würde ich schreiben, so wie man das in den Filmen immer sieht. Ich setze mich irgendwie in ein Café, was ich weiß, werde ich nicht machen, muss ich nicht. Dann habe ich irgendwie ein Haus irgendwo oder eine Wohnung, in der ich schreibe, wo ich mir keine Gedanken machen muss, ob das Geld jetzt reicht oder nicht, weil das einfach reicht, weil ich Bücher habe, die ich verkaufe und Lesungen und Menschen kennenlerne. Genau, das wäre in der Wunschwelt.
Und in der Realität ist es ein bisschen anders, haben wir schon gehört. Aber was ist dein Ziel? Hast du ein Ziel? Also siehst du dich in vielen Gesprächen, merke ich auch immer, allein die Definition, sich selber als Autorin zu definieren und zu sehen, ist oft ein ganz weiter Schritt, sich das anzueignen sozusagen. Wie weit bist du da?
Oh, das nach am Anfang, ich sag das eigentlich gar nicht, es war ganz lange irgendwie eher so, ganz lange hört sich an, als würde ich schon 20 Jahre veröffentlichen oder so, aber dass ich das gelesen habe, dass andere das geschrieben haben und dann dachte ich, oh, krass und ja, weiß nicht, bin ich das jetzt wirklich, also kann ich das sagen? Wer bin ich denn, um das zu sagen? So, und sagen tue ich es immer noch nicht.
Was müsste dazu passieren, dass du es selber über dich sagst?
Ah, vielleicht müsste ich da ein Buch veröffentlichen.
Okay, und wann ist das soweit?
Das weiß ich nicht. Ich hoffe bald, in ein paar Jahren.
Aber arbeitest du da schon dran oder bist du in so Vorstufen, dass man einzelne Texte schreibt und dann kommt das Thema? Also manchmal merke ich so bei den Autoren, mit denen ich spreche, manchmal ist das so da und dann passiert es und liegt so ewig in der Schreibtischschublade und wächst und wächst. Und manchmal braucht es aber noch drei Schritte dahin.
Ja, ich habe das Gefühl, das braucht noch, also ich habe irgendwie so eine grobe Idee und das ist so erst so diese Umsetzung. Vielleicht ist es auch noch, weil ich merke, boah, ist es jetzt wirklich, dass ich ein Buch schreibe und wie geht's dann weiter?
Wie wird denn dein erstes Buch heißen?
Wow, das weiß ich nicht. Ich hatte letztens irgendwie, manchmal höre ich so Sachen und denke mir, ah ja, vielleicht ist das gut. Was hatte ich denn da letztens? Kurze Momente der Sonne oder so, keine Ahnung, sowas ganz... Da dachte ich, na, vielleicht klingt das ganz gut, aber noch keine. Also es soll eher schon so ein bisschen autobiografisch sein oder so, ja.
Soll es wütend sein?
Ich glaube nicht. Ich glaube, diese Wut, nee. Also eigentlich in meinem Alltag bin ich gar nicht so wütend. In den Texten wirkt es dann sehr. Und ich glaube auch, diese Wut durch diese ständige Anpassung, das hatte ich ja kurz vorhin erwähnt, also dass man, wenn man hier aufwächst, ja, einfach sich anpassen will, weil man so akzeptiert werden möchte und diese Integration und diese Integrationsgeschichte, was mich ja sehr nervt mittlerweile, dass ich zum Beispiel mit meinem Bruder nie Arabisch draußen spreche, wenn wir in der Stadt sind oder so.
Man würde denken, dass das in Bremen geht, aber es bleibt immer noch, wirst du immer noch komisch angeschaut. Ich hätte gedacht, weißt du, in meiner lustigen weißen Kartoffelwelt, dass das doch inzwischen gehen muss in dieser diversen Stadt, wo so viel möglich ist, gefühlt.
Also bestimmt geht es besser als in anderen Städten. Und gleichzeitig ist es immer noch, vielleicht ist es auch noch bei uns sehr tief drin, dass wir versuchen, nicht aufzufallen und vielleicht gerade auch als Frau, um auf dieses Wutthema nochmal zurückzukommen, als Frau sollst du ja auch nicht wütend sein. Und das ist dann nochmal ein anderer Schritt, dann so da rauszutreten aus diesem, okay, ich bin jetzt wütend, ich bin jetzt laut, ich sag jetzt mal meine Meinung dazu. Und man macht sich ja schon sehr verletzlich. Also vielleicht ist es auch ein Thema, deshalb schreibe ich halt zu Hause, weil es sehr, sehr, ja, ich habe hier dann so meine Welt und dann kann ich wütend werden, wie ich will. Ja, genau. Ich weiß gerade gar nicht, ob das jetzt auf deine Frage irgendwie...
Es geht ja alles in die Richtung. Du hast auf jeden Fall was zu erzählen und scheinbar in deinem Schreiben etwas zu verarbeiten. Also das wirkt ja ganz eindeutig. Das passt ganz gut zu dem... Wir nehmen ja auch ein bisschen Bezug im Podcast immer aufs Literaturmagazin, was da monatlich für Themen angeschlagen werden. Und aktuell sind es die Themen gegen Rechts und Haut. Ich würde mal sagen, wir sind wahrscheinlich, wahrscheinlich in beiden Themen. Ne? Also Haut kann ja sehr, wie fühle ich mich in meiner Haut. Wenn du dir eins von beiden aussuchen würdest, welches wäre es?
Also ich habe jetzt gegen Rechts geschrieben, aber bei Haut, wie du schon sagst, könnte ich auch, ich habe auch irgendwie einen Text dazu über Körper und Haut und das ist auch so ein Anpassen, gesehen werden oder nicht gesehen werden wollen. Könnte ich mich, glaube ich, schwierig entscheiden.
Jetzt hast du ja gegen Rechts geschrieben. Mhm. Was ist die Kernaussage?
Deutschland hat ein Stempelproblem.
Ja. Ich habe mich so wiedergefunden in deinem Text. Das war wunderbar. Ja.
Danke, danke. Von außen betrachtet zu werden und beurteilt zu werden. Einfach ständig, diese ständige Beurteilung von Menschen, die einen eigentlich gar nicht kennen und letztendlich... Dieses Gefühl, so egal, was ich mache, das passt eigentlich nie. Und ich werde nie so sicher sein oder dieses Gefühl, ich werde mich nie so sicher fühlen, um wirklich so zu sein, wie ich eigentlich sein will. Ja, mir mein Leben vorstellen. Und wenn ich Kinder hätte, wie ich mir wünschen würde, dass meine Kinder aufwachsen.
Empfindest du dich als Stimme für Menschen mit Migrationsgeschichte?
Ich glaube, das ist schwierig. Das ist ein großes... Vielleicht als eine kleine.
Warum sind die wichtig, egal wie groß und klein sie sind, diese Stimmen?
Ich glaube, für mich war es so, dass ich lange Zeit dachte, dass ich das, was ich erlebe, das bilde ich mir nur ein. Oder das ist gar nicht so schlimm. Oder denkst du dir das aus? Übertreibst du jetzt wieder das, was man so ständig hört? Irgendwie, ach komm, bring dich mal wieder ein. Und das, wenn ich das von anderen Menschen lese oder gelesen habe auch und nach wie vor lese, da merke ich, ja krass, du sprichst mir so aus der Seele und das tut mir so gut, von anderen Menschen zu lesen. Und deswegen denke ich auch, es ist wichtig, dass das gehört wird und gelesen wird.
Lass uns mal zum Schluss noch ein bisschen fiktiv in die Zukunft schauen. Ich mache das unfassbar gern. Ich habe dich zwar schon gefragt, was so deine Wege sind als Autorin oder was du dir wünschst in einer Wunschwelt. Aber stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt das Jahr 2024, wir haben 2040, also 16 Jahre voraus. Wir beide sind bald in Nähe der Rente, dauert noch ein bisschen. Was bist du da für eine Autorin?
Ich habe auf jeden Fall schon mehrere Bücher rausgebracht. Und ja, es ist eine schwierige Frage tatsächlich. Was bin ich für eine Autorin? Eine, die zu ihrer Wahrheit steht und sich gar nicht verstecken will, mehr möchte, muss. Vielleicht so erstmal. Also mir fällt gerade, das ist echt eine große Frage, da habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht.
Ist ja auch absolute Utopie. Aber ich finde, wir haben ein Date in 2040, okay?
Ja, das machen wir fest.
Kalender raus. Genau. Lubna, es hat mich wahnsinnig gefreut, ein bisschen was aus deinem Schreiben, aus deinem Sein, aus deinem Werden kennenzulernen. Und ich freue mich jetzt schon auf deine amüsanten, ich finde nämlich, sind nicht nur wütend, sind auch amüsanten Texte, viel mehr von dir zu lesen und auf deine Texte. Danke dir fürs Gespräch.
Danke dir, vielen, vielen Dank.
Lubna Kadai, herzlichen Dank.
Schreibgespräche, zu Gast bei Bremer AutorInnen, ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.